Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Robin Alexander schreibt seit 10 Jahren für die Welt. Seit einem halben Jahr ist er stellvertretender Chefredakteur und häufig in Talkshows zu Gast, wo er den Berliner Politikbetrieb einordnet. Das hat er am Montag in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim mit dem CDU-Parteitag gemacht. Und er sagte über die Schlagzeile der Süddeutschen Zeitung: Eine Überlebende, ein Verlierer und ein Sieger.
Ich glaube, in dem Fall haben Sie recht, weil Frau Kamm-Karrenbauer ist die Überlebende. Die ist nicht die Siegerin dieses Parteitages geworden, sondern sie hat es einfach geschafft, sich sozusagen in die nächste Runde eines Kampfes zu retten.
Was ist mit dem Verlierer eindeutig, Herr Merz?
Ja, Friedrich Merz hat etwas getan, was eigentlich das Gegenteil von dem ist, was Angela Merkel viele Jahre erfolgreich getan hat, nämlich er hat Erwartungsmanagement falsch betrieben. Bei Frau Merkel war es immer so, egal was anstand, vorher wurde gesagt, kann gar nichts werden. Also ich kann mich an zahlreiche EU-Gipfel erinnern, wo wir vorher aus dem Kanzleramt gebrieft wurden, ganz schwierig, und wenn der Kontinent nicht auseinanderfliege, dann ist es schon ein Erfolg, und dann das Kleinste, was erreicht wurde, war ein Riesenerfolg. Merz hat es genau umgekehrt gemacht, er hat vorher durchblicken lassen, er will eine große Rede halten, das wird ganz wichtig, und bei diesen Erwartungen konnte er eigentlich nur enttäuschen, und er hat dann enttäuscht.
Und dann kommt vielleicht noch dazu, dass er Fundamentalkritik außerhalb eines Parteitages übt und im Parteitag nach der Rede von Kramp-Karrenbauer aufsteht und artig auch minutenlang klatscht.
Naja, nun, um fair zu sein, muss man sagen, seine Fundamentalkritik, die ja in dem Wort grottenschlecht gipfelte, bezog sich ja explizit nicht auf Kramp-Karrenbauer, sondern auf Frau Merkel und ihre Bundesregierung. Also Merz könnte für sich sagen, ich habe ja Merkel kritisiert und deshalb kann ich ja für Kramp-Karrenbauer klatschen.
Kramp-Karrenbauer ist Mitglied der Bundesregierung und die Vorsitzende der größten Regierungspartei.
Ja, Sie haben recht, das hat ja auch nicht geklappt, das so auseinanderzuhalten, wie sich Merz das gedacht hat. Aber so hat er sich's halt gedacht.
Wenn er sich so gedacht hat.
Sie unterstellen, dass er gar nicht
Ich unterstelle gar nichts.
So weit würde ich nicht gehen. Aber ich glaube schon, und das ist interessant, dass es ein Mensch ist, der stärker seinen Impulsen vertraut und auch von seinen Impulsen getrieben ist, als Merkel zum
und
Beispiel.
Und dann gibt es einen Gewinner, der sich auf wundersame Art und Weise im letzten Jahr komplett neu erfunden hat. Der Mann kommt aus Nürnberg und regiert in München.
Ja, Markus Söder war tatsächlich der Star des CDU-Parteitages, das muss man so sagen, obwohl er lustigerweise fast die gleiche Rede gehalten hat wie auf dem CSU-Parteitag, die bei der CDU nur viel besser ankam.
Die Heute-Show hat es gegeneinander geschnitten.
Ja, also wer schrieb das die Tage auch über die SPD? Ob Figuren strahlen, hängt auch davon ab, wie düster der Hintergrund ist.
Okay. Hat er Chancen? Oder wenn er Chancen hätte, wollte er das überhaupt werden, Kanzlerkandidat?
Also ich persönlich glaube, dass Politiker, die sich auf dieser Ebene bewegen und so viel Lebenszeit in Sitzungen und Intrigen verschwendet haben, alle heimlich davon träumen, Kanzler zu werden. Ja. Andererseits ist, glaube ich, Söder klug genug zu wissen, dass er erstmal seine Macht in Bayern konsolidieren muss und dass er, wenn es in Berlin nicht so gut läuft, mit seiner bürgerlichen Münchner Koalition ganz gut dasteht.
Als politischer Journalist des Jahres wurde Robin Alexander vor 2 Jahren ausgezeichnet. Seit 10 Jahren schreibt er für die Welt. Seit einem guten halben Jahr ist er dort der stellvertretende Chefredakteur. Im vergangenen Jahr wurde er mit dem Medienpreis des Deutschen Bundestags ausgezeichnet. Im Leutegespräch mit Wolfgang Heim ging es um den Inhalt des Buchs. Darin beschreibt Robin Alexander das politische Vorgehen bei der Flüchtlingskrise im Herbst 2015.
Eine Woche nachdem diese erste Welle aus Ungarn kam, gab es im Innenministerium eine Sitzung, wo offen debattiert wurde, können wir zurückweisen oder nicht zurückweisen. Ja. Und die habe ich nacherzählt und auch erzählt, dass an der Grenze krasserweise schon alles vorbereitet war. Also die Bundespolizei hatte schon alles, was man so braucht an Material für diese Grenzschließung oder eigentlich hieß es Grenzkontrolle, aber mit Zurückweisung von einzelnen Leuten schon vorbereitet und war dann ganz erstaunt, als der Befehl kam, nicht machen.
Okay, die Gründe für diesen Befehl nicht zu machen waren?
Also der entscheidende Politiker war der Innenminister, der die Sitzung leitete. Und der hat nach Rücksprache mit den Polizeiführern und mit seinen leitenden Beamten davon Abstand genommen, diesen Befehl zu geben. Hatte zwischendurch auch mit der Bundeskanzlerin und anderen Politikern aus der Großen Koalition telefoniert. Und keiner hat diese Entscheidung getroffen.
Weil man Angst hatte, dass es ganz unschöne Fernsehbilder gibt?
In der Diskussion, die dazu geführt hat, dass diese Entscheidung nicht getroffen wurde, haben die Bilder in der Tat eine Rolle gespielt, und eine weitere Rolle hat gespielt, dass man sich nicht sicher war, wie die rechtliche Lage ist.
Stimmt eigentlich die Geschichte, wenn wir gerade dabei sind, dass Merkel versucht hat, Seehofer als CSU-Chef damals zu erreichen und ihn nicht erreicht hat?
Ja, das war allerdings eine Woche vorher. Das war in dieser Nacht vom 4. auf den 5. September 2015, als diese Menschen aus Ungarn kamen. Damals hat Angela Merkel vermittelt über den österreichischen Bundeskanzler Werner Faymann einer Bitte von Viktor Orban, dem Ungarn, entsprochen und hat sich bei ihren Koalitionspartnern rückversichert. Und die SPD hat sie erreicht und Seehofer hat sie nicht erreicht. Seehofer war in seinem Ferienhaus in Schamhaupten und hat ihre Anrufe und ihre SMS nicht entgegengenommen.
Hinterher ist man immer klüger. Gleichwohl hat es natürlich infolge dieser Flüchtlingskrise massive Kritik auch am Verhalten und am Krisenmanagement der Bundesregierung gegeben. Gibt es oder gab es aus Ihrer Sicht einen Kardinalfehler, der gemacht wurde?
Na, das hängt natürlich davon ab, welchen politischen Standpunkt Sie selber einnehmen, ob Sie dann die Politik richtig oder falsch finden. Was man sagen kann, ist, dass das, was passiert ist 2015 bis 2016, dass so viele Menschen gekommen sind, auch teilweise ja sogar ohne registriert zu werden, über die Grenze zu kommen, das war nicht geplant. Also es ist keine geplante Politik gewesen, sondern es war eine Ereigniskette, wo man irgendwann als Regierung die Kontrolle verloren hat.
Hat man daraus gelernt, dass sowas für die Zukunft, falls es wieder mal eine Flüchtlingswelle geben sollte, nicht mehr passieren wird?
In den vergangenen Jahren bin ich diese Frage öfter gestellt worden und habe sie immer mit Ja beantwortet. Ich bin mir jetzt aber gar nicht mehr sicher.
Warum?
Ich dachte nämlich, dass die Bundesregierung, die Akteure daraus gelernt haben, das besser beobachten und da auch ruhigere Entscheidungen treffen. Wenn ich mir aber ansehe, wie zum Beispiel Horst Seehofer jetzt ein Gesetz gemacht hat, wie er Menschen aus privater Seenotrettung Gerettete in Europa verteilen will. Das war wieder mit heißer Nadel gestrickt. Das war wieder nicht mit den europäischen Partnern abgesprochen. Das war aus meiner Perspektive nicht durchdacht.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute der Woche.
Die Medienwelt verändert sich rasant und radikal. Auflagen der Tagespresse sinken, die sogenannten sozialen Medien verkaufen sich als Medienunternehmen und woher Informationen stammen, ist gar nicht mehr so einfach auszumachen. Wie lassen sich seriöse von unseriösen Quellen unterscheiden? Eine Frage, die Alina Fichter umtreibt. Die Journalistin kennt die etablierten als auch die neuen Medien. Sie war im Team der Online-Chefredaktion bei der Zeit, schrieb für die Süddeutsche und arbeitet jetzt für ein amerikanisches Startup, das Nachrichtenwebsites bewertet. Und Alina Fichter hat sich intensiv mit Desinformationen beschäftigt.
Desinformationen sind Falschnachrichten, also falsche Nachrichten, die das Ziel haben, die Meinung von Menschen zu manipulieren. Ungefähr so steht es, glaube ich, im Duden. Und der Begriff Fake News hat es ja inzwischen auch in den Duden geschafft. Das heißt, es geht nicht um Fehler, die wir Journalisten durchaus auch mal machen, sondern es geht darum, dass eine Information wirklich eine Meinung in eine bestimmte Richtung manipulieren soll. Das ist Desinformation.
Und wie verbreiten sich Falschmeldungen? Gibt es darüber Untersuchungen, ob die sich eventuell schneller verbreiten als andere Informationen?
Also es gibt ein paar Beispiele, die da total interessant sind und die zeigen, dass emotionale Informationen, Desinformationen sich besonders schnell verbreiten, also oder anders gesagt, sie verbreiten sich besonders schnell, wenn sie emotional sind und wenn sie ein Wahrheitsgehalt beinhalten könnten. Ein Beispiel: bevor Donald Trump zum Präsident gewählt worden war, wurde kolportiert, dass der Papst ihn angeblich unterstütze. Das ist eine der Meldungen, die sich im Social Web am allerstärksten verbreitet hat in dieser Zeit. Und natürlich war sie nicht wahr. Und die ist eine klassische Desinformation, die hatte das Ziel, Trump zu unterstützen in diesem Wahlkampf.
Und eine Richtigstellung geht dann meistens unter oder wie verhält sich das damit?
Ja, also wenn sich das so vielfach, millionenfach verbreitet hat, dann ist die große Frage, auch wenn es richtig gestellt wird, erstens erreicht es die Millionen von Menschen, die das gelesen haben und zweitens glauben die das dann auch.
Gibt es Untersuchungen dahingehend, woran es liegt? Also es hat ja anscheinend auch einen psychologischen Effekt, dass sich solche Meldungen schneller verbreiten. Inwiefern?
Naja, ich glaube, dass Desinformationen ganz häufig emotionalisieren. Sie sprechen zum Beispiel auch sehr, sehr häufig Ängste an. Es gibt in fast allen Ländern, großen westlichen Ländern, diese Desinformation des sogenannten großen Austauschs. Das ist ein Begriff, der von den Rechten stammt. Und in Großbritannien zum Beispiel wird verbreitet, dass muslimische Immigranten die weiße Bevölkerung so nach und nach ersetzten. Das ist statistisch gesehen so nicht, aber es spricht eine Angst an in der Bevölkerung. Eine Angst vor Einwanderung. Und es gibt das Gleiche in den USA mit Immigranten aus Lateinamerika. Und das ist statistisch nicht belegbar. Und trotzdem verbreitet sich diese Desinformation immer weiter.
Wobei diejenigen, die diese Meldungen verbreiten, sicherlich von sich behaupten würden, ich verbreite nichts aus einer Angst heraus, oder?
Das kommt drauf an. Es gibt ja ganz unterschiedliche Quellen für Desinformation. Wir wissen ja heute, dass der Kreml selbst eine Quelle für Desinformation war. Das ist ja ein Informationskrieg, der da auch stattfindet. Also ein Eingriff von einem Staat in die Wahl eines anderen Staates im Fall vom Kreml und den USA. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Beweggründe, Desinformationen in die Welt zu setzen. Ein Beweggrund kann auch sein, Geld verdienen zu wollen. Weil sich diese Informationen eben so gut verbreiten, kann man über Facebook, weil die Reichweite erzeugen, Geld verdienen und dann aber eben schon auch ein politisches Ziel, mit falschen Informationen Menschen zu einer bestimmten Wahlentscheidung zu führen.
Wie steht es um das Vertrauen in die Medien? Wie sieht Glaubwürdigkeit im Internetzeitalter aus? Das sind Fragen, mit denen sich die Journalistin Alina Fichter auseinandersetzt. Sie war auf der Deutschen Journalistenschule, hat Volkswirtschaftslehre in Köln und Paris studiert, mit Finanzthemen bei der Süddeutschen Zeitung begonnen. Sie wurde dann Mitglied der Online-Chefredaktion bei der Zeit und arbeitet jetzt bei einem amerikanischen Startup NewsGuard, das Nachrichtenwebsites bewertet. In SWRs Leute hat sie sich über die rasant wandelnde Medienwelt berichtet und geäußert.
Also ich arbeite seit 15 Jahren ungefähr als Journalistin und seitdem hat sich wahnsinnig viel bewegt. Also das Spannendste finde ich da immer das Mediennutzungsverhalten und wie radikal sich das verändert und auch immer weiter verändern wird. Das hört nie auf. Das heißt, die Aufgabe von uns Medienunternehmen ist einfach genau zu gucken, wie erreichen wir die Menschen bei all den neuen Dingen, die da aufkommen. Jetzt ist TikTok ein Thema, die Tagesschau hat sich gleich draufgestürzt. Das finde ich super.
Können Sie es kurz beschreiben?
TikTok ist ein soziales Medium, das kommt aus China. Da geht es darum, das ist echt gar nicht so leicht zu beschreiben. Also es sind relativ kurze Videosequenzen, die häufig von Musik überdeckt sind und die Zielgruppe ist extrem jung. Also die Generation Snapchat sagt, sie sei zu alt für TikTok zum Beispiel. Und das wird nicht aufhören. Also es werden immer neue Dinge aufkommen und wir müssen als Journalisten versuchen, die Menschen und vor allem die jungen Menschen müssen einem ja am Herzen liegen, mit seriösen Nachrichten zu erreichen.
Wie haben Sie es vielleicht auch an sich selbst festgestellt, diesen Medienwandel, das Nutzungsverhalten, das sich verändert hat? Haben Sie es bemerkt an sich selbst?
Naja, man selbst gehört vor allem einer bestimmten Generation an, würde ich sagen. Ich bin kein Digital Native, aber habe natürlich das Internet irgendwie umarmt. Vor allem, Sie haben das erwähnt, weil ich sehr viel unterwegs war und natürlich dankbar war, als Facebook aufkam, zum Beispiel mit Freunden aus Lateinamerika, die ich mit 16 kennengelernt hatte, während meines Schüleraustauschs verbunden zu sein. Aber ein Digital Native bin ich nicht. Das heißt, ich gehöre in erster Linie einer bestimmten Generation an, die mit dem Internet auf eine bestimmte Art aufgewachsen ist. Aber natürlich versuche ich als Journalistin alles auszuprobieren, was da so auf den Markt kommt.
Gab es einen Auslöser, dass Sie angefangen haben, sich Sorgen zu machen um die Medienvielfalt?
Ja, also es gab einen bestimmten Moment und das war für viele, glaube ich, ein total einschneidender Moment. Und das war die Wahl Donald Trumps zum Präsident in den USA. Also Sie fragen nach der Medienvielfalt, da ging es mir vor allem auch um die Desinformation natürlich. Ne? Da war ich in den USA, im Silicon Valley. Wir hatten am Tag zuvor noch einen Professor der Stanford-Uni bei uns, Stipendiaten, das ist so ein Stipendium für Medieninnovation, Jonas Knight Fellowship heißt das. Und der hatte uns gesagt, wir im Silicon Valley, niemand kann besser die Daten auswerten weltweit und ich kann Ihnen versprechen, Hillary Clinton wird gewählt werden. Und dann wissen wir, was das Ergebnis war. Alle waren schockiert. Und dann wurde so nach und nach ja erst aufgearbeitet, was Desinformation für eine Rolle gespielt hat damals. Und gleichzeitig ist die USA uns ja immer 2 bis 10 Schritte voraus. Das gilt auch für die Medienentwicklung und auch für die Medienkonsolidierung. Und 12 der Stipendiaten waren Amerikaner, von denen sehr viele erzählt haben, dass ihre Redaktionen um die Hälfte eingedampft worden sind in den vergangenen 10 Jahren. Und das natürlich besorgt einen das.
Sie hören SWRs Leute der Woche. Wie sehen Autos in Zukunft aus? Welche Verkehrssysteme werden sich in Zukunft durchsetzen? Professor Lutz Fügener leitet den Studiengang Transportation Design an der Hochschule in Pforzheim und ihn interessieren die Fragen der Zukunft. Und er guckt auf die Geschichte des Autos zurück. Im Leutegespräch mit Wolfgang Heim ging es darum, welches Auto er direkt nach der Wende fuhr. Lutz Fügener stammt aus der DDR und entschied sich für einen R4.
Ich hatte irgendwie 100 D-Mark und der stand da und war eigentlich ausgesondert und mir hat jemand angeboten, wenn du ihn in Gang kriegst, kannst du ihn mitnehmen. Aha. Und ich habe ihn in Gang gekriegt und ich habe ihn mitgenommen und habe sehr viel schöne Zeit verbracht mit dem
R4. Das war kein schlechtes Auto, gell?
Ja, R4 war super. Also der war sehr leichtfüßig, kam sehr gut mit dem kleinen Motor zurecht, den er hatte, immer ein Vierzylinder. Und ich hatte, wie gesagt, auch noch den F6, also den Kastenwagen, da konnte man sogar hinten noch drin übernachten und das war perfekt, das Ding. Ja, leider ist er dann, als der TÜV eingeführt wurde nach der Wiedervereinigung im Osten, musste er dann leider gehen, weil er doch schon, also man sah beim Fahren die Straße und nicht durchs Fenster.
Bei der Galerie der großen Autos des 20. Jahrhunderts wäre der R4 mit dabei?
Das kommt ein wenig darauf an, wie man Größe definiert. Aber für mich ist er in Sachen Massenmotorisierung auf jeden Fall einer, der ganz mit vorne steht. Ja.
Ganz vorne steht sicher auch der VW Käfer, den Sie aus Designersicht wie beschreiben und bewerten würden?
Der VW Käfer ist ein besonderes Auto, weil er mit der Geschichte dieses Landes hier so extrem verbunden ist. Und das geht einigen Autos so, dass man die sehr schwer bewerten kann, weil sie umwölkt sind von Bedeutung. Und das ist mit dem Käfer auch so. Der Käfer ist ein Design aus den 30er Jahren und das ist eindeutig zu erkennen. Deswegen war eigentlich, als er massenweise produziert wurde, dann eigentlich schon ein veraltetes Auto, auch was das Design angeht. In der heutigen ist aber ein sehr hübsch, sehr gut proportioniert, sehr unaggressives Gesicht. Also ich sehe es als sehr positive Erscheinung. Ich freue mich immer, wenn ich einen sehe. Aber es ist so, hat schon so seine Nachteile.
Also emotional natürlich auch deshalb positiv besetzt, weil für viele war das, für mich auch im Übrigen, das erste Auto ihres Lebens und verbunden damit natürlich viele schöne Erinnerungen auch.
Bei dem Käfer, das ist wie beim 911er Porsche auch, da ist so viel Bedeutungshintergrund, dass man das davon nicht abheben kann. Das lässt sich nicht mehr trennen voneinander.
Das DDR-Pendant zum Käfer war der Trabi. Wie würden Sie den aus Designersicht beschreiben?
Ich bin kein Trabi-Fan, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch sehr positive Gefühle, eben auch wegen dieses Bedeutungshintergrundes. Mein Vater ist auch lange Trabi gefahren, allerdings den Kombi, das war mit Sicherheit der bessere Trabi. Aber ich habe die Limousine immer gesehen, aus Designsicht als verkürzten Peugeot 404. Das war also keine eigene Designidee.
Der Wartburg war besser?
Ja, der 353er Wartburg war ein sehr clever gestaltetes Auto, auch für die technischen Möglichkeiten in der Herstellung, die es damals gab. Und den schätze ich als authentisches DDR-Design wesentlich mehr.
Weil Sie den 911er gerade angesprochen haben, gehört der in der Galerie der größten Autos, die je gebaut wurden, ganz nach vorne?
Ja, der 911er auf jeden Fall, das würde ich schon so sagen.
Was macht den so besonders?
Es gibt eine Sache, die ihn auf jeden Fall besonders macht. Das ist eines der am längsten konsequent weiterentwickelten Autos, ohne irgendwelche Unterbrechungen. Und ist auch eine schöne Urform und ich finde, dass der auch in der heutigen Zeit sehr schön weiterentwickelt worden ist.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Als Beziehungsberaterin und Paartherapeutin hat sich Eva-Maria Zurhorst einen Namen gemacht. Ihre Bücher wurden mehr als 1 Million Mal verkauft, in 17 Sprachen übersetzt. Eva-Maria Zurhorst arbeitet gemeinsam mit ihrem Mann Wolfram und im Leutegespräch mit Wolfgang Heim ging es um 3 Kernaussagen, die sie schon seit Jahren vertreten. Regel Nummer 1, in einer Beziehung muss alles auf den Tisch.
Immer noch, oh ja.
Immer noch.
Top Number 1.
Was passiert, wenn nicht?
Es gibt unsichtbare Wände, die sieht man nicht, aber die merkt man.
Zweite Aussage von damals, Kompromisse sind der schleichende Tod einer Beziehung.
Mensch, ich war damals schon weise. Ja, stimmt, immer noch, unbedingt, weil Beziehung geht nicht um Kompromisse, Beziehung geht um Entwicklung, sonst schläft man ein.
Aber das widerspricht doch allen anderen Beziehungsratgebern, bei denen es heißt, jeder muss kompromissfähig in einer Beziehung sein, weil nur wenn jeder die Ego-Schiene durchzieht, kann es nicht funktionieren.
Das meine ich auch nicht damit. Also um Gottes Willen, die Ego-Schiene, die zerstört die Beziehung. Aber Kompromisse ist, als wenn sie einer Rose sagen, hör mal, versuch doch mal in der Antarktis zu wachsen. Das klappt nicht. Sondern worum es schon geht, ist, dass ich herausfinde die ganze Zeit, was ich so brauche, damit ich wachse.
Okay.
Und das ist aber dann so ein Miteinander-Wursteln, würde ich sagen. Und dieses Wursteln, das muss man bis zum letzten Tag, damit das Ding lebendig bleibt.
Wobei, wenn der Klimawandel so weitergeht, wachsen irgendwann auch die Rosen in der Antarktis.
Da haben Sie recht.
Ansonsten, letzte Aussage von Ihnen, Paare trennen sich viel zu schnell.
Mhm. Immer noch.
Immer noch?
Ja, immer noch. Also natürlich gibt es da diese immensen Scheidungsraten und bei den jungen Leuten gibt es so, ich lasse mich gar nicht mehr ein, ich traue mich das nicht. Aber das, was ich damit meine, ist, dass Leute sich trennen, weil sie glauben, sie hätten den falschen Partner. Und ich sage, die Beziehung scheitert nicht an dem falschen Partner, sondern an den Geschichten aus unserer Vergangenheit.
Ja.
Und das ist so ein bisschen wie Muskelkater. Also wenn ich antrete, wenn ich immer auf der Couch sitze und jogge und dann trete ich an, dann kriege ich Muskelkater. Dann sagt ja keiner, Joggen ist falsch, ja, sondern jeder sagt, okay, jetzt musst du ein bisschen üben. Und Beziehung ist auch so, Beziehungskrise ist Muskelkater und jetzt muss ich was üben, nicht gleich weglaufen.
Aber kann man das so apodiktisch sagen, es gibt keinen falschen Partner? Also wenn man sich die Geschichte der gescheiterten Beziehungen anguckt?
Das will ich gar nicht. Ich sage ja nicht, dass es keinen falschen Partner gibt. Nur, dass es einen gibt, mit dem man so ein paar Sachen klären muss, sage ich. Aber natürlich gibt es Beziehungen, wo ich sage, unbedingt trennen. Das hier ist gruselig.
Was die Paarberatung angeht, in früheren Jahren war es so, da kamen in erster Linie die Frauen mit ihrem Leidensdruck und wenn es gut ging, ist der Mann dann im Gepäck mit dazugekommen. Ja. Gilt das so heute noch oder hat sich da was verschoben?
Da hat sich was verschoben, ganz klar. Also mein Mann, der rennt nur noch so mit so einem Victory-Zeichen rum, weil immer öfter wirklich Männer auch kommen.
Sie machen diese Paarberatung zusammen
genau,
mit ihrem Mann,
genau,
muss man
wir
dazu
machen,
sagen.
Ja, genau, wir machen das zusammen und da hat es ganz klar eine Veränderung gegeben. Es gibt immer noch die, die man am Skype, die Frauen hinter sich herziehen, aber es gibt immer mehr Männer, die sagen, wir müssen was tun. Wenn ich jetzt nichts tue, dann ist sie weg.
Sie hören SWRs Leute der Woche. Udo Di Fabio war 12 Jahre Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und er ist Professor für öffentliches Recht an der Universität in Bonn. Im vergangenen Jahr machte er ein Rechtsgutachten zum Thema Selbsttötung. Das Bundesverwaltungsgericht hatte vor 2 Jahren entschieden, dass unheilbar Kranke in Ausnahmefällen Anspruch auf eine Substanz zur Selbsttötung haben. Udo Di Fabio sah das so.
Das ist eine schwierige juristische Frage, ob der Staat ein Mittel zur Selbsttötung auf der Grundlage des bestehenden Betäubungsmittelgesetzes abgeben darf. Weil man darf solche Substanzen nach dem Willen des Gesetzes nur abgeben, wenn sie letztlich der Gesundheit dienen, also der Heilung oder der Linderung von Schmerzen dienen. Und die Tötung ist von diesem Gesetzeszweck nicht erfasst. Und deshalb war es juristisch vor allen Dingen die Frage, ob das Bundesverwaltungsgericht nicht ein bisschen zu weit gegangen ist und sich an die Stelle des Gesetzgebers gesetzt hat. Und meine Position war, eine solche schwierige Frage muss vom Deutschen Bundestag entschieden werden. Denn wir sind sehr sensibel, was die staatliche Beteiligung an einer Selbsttötung angeht. Inzwischen haben wir die Selbsttötung sehr stark liberalisiert. Wir sehen das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen in dieser schwierigen Frage. Aber ob der Staat Hilfe leisten kann und ob möglicherweise ein abschüssiger Weg begangen wird, der dann vielleicht doch dazu führt, dass man in schwierigen Pflegefällen nahelegt, sollten wir nicht lebensbeenden. Darüber muss eben parlamentarisch entschieden werden.
Was sagt denn das Grundgesetz zur Selbsttötung?
Das Grundgesetz ist in diesem Punkt wie in häufig bei den wirklich existenziellen Fragen ambivalent. Einerseits ist das Menschenbild des Grundgesetzes auf Selbstbestimmung angelegt. Das bedeutet, derjenige, der sein Leben beenden will, der darf das in seiner Freiheit tun. Und die staatliche Gemeinschaft hat das zu respektieren. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, den Wert des Lebens, den das Grundgesetz ebenfalls sehr hoch schätzt, den Wert des Lebens immer sichtbar zu machen und deshalb nicht eine Gesellschaft in Richtung Unterstützung der Selbsttötung, aus welchen Gründen auch immer, aus ökonomischen, aus sozialen Gründen, diesen Weg nicht zu ebnen. Und insofern haben wir eine, man könnte fast sagen, widersprüchliche Aussage, die für den Gesetzgeber den Auftrag bedeutet, hier eine Entscheidung zu treffen.
Ja, und jetzt soll es zur Klärung der Verfassungsmäßigkeit an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gehen. Und jetzt haben wir über Institutionen und ihre Wertschätzung gesprochen. Und wenn etwas immer wieder hin und her geht, Menschen unermesslich leiden und sich Entscheidungen über Jahre ziehen, nimmt dann nicht auch die Wertschätzung für Institutionen automatisch ab?
Ja, ich hätte mir in diesem Fall auch eine schnellere Entscheidung gewünscht, also insbesondere eine Befassung des Parlaments. Man hätte auch das Bundesverfassungsgericht anrufen können. Ich fände aber, dass das im demokratischen Prozess besser entschieden wäre, also nicht von den Richterinnen und Richtern in Karlsruhe, sondern dass der Gesetzgeber sein Gesetz konkretisiert und klarstellt.
Viele Menschen stören sich immer noch an einer unverständlichen Verwaltungssprache der Behörden. Und obwohl Bund, Länder und Kommunen um das Problem wissen,
tut sich nur wenig. Die Bundesregierung hatte dazu eine Umfrage in Auftrag gegeben, die am Freitag erschien. Als Professor für öffentliches Recht an der Universität in Bonn und ehemaliger Bundesverfassungsrichter ist Udo Di Fabio das Amtsdeutsch bestens vertraut. Am Freitag in SWR1 Leute gestand er:
Da habe ich mich schon öfter drüber geärgert. Vor allen Dingen habe ich in den 70er Jahren, als ich noch selbst Beamter war, gelernt, man soll nicht immer mit Substantiven arbeiten, dass in einen Satz auch ein Verb hineingehört.
Macht das verständlicher.
Und dass man die kürzer macht. Ich muss aber gestehen, wenn man als Jurist arbeitet, dann hat die Präzision Vorrang. Und wenn es dann ein festgelegter Begriff ist, Terminus technicus, wie wir sagen, dann benutzen wir ihn eben, um präzise zu sein. Und die Schönheit der Sprache, ja, die ist dann etwas Zweitrangiges.
Lässt sich die Sprache nicht präzise genug mit Verben ausdrücken? Höre ich das daraus?
Es ist manchmal schwer, weil wer in einer Fachwelt ist, schauen sich ein Mathematiker an, der mit Formeln arbeitet und auf unseren Verständigungshorizont gar keine Rücksicht mehr nimmt. Manchmal ist es auch bei Juristen so. Sie verständigen sich eben mit ihren Begriffen. Und wenn man dann von einer Willenserklärung spricht, dann sagt man nicht, ich erkläre den Willen, weil dieser Terminus als Substantiv in Umlauf ist.
Sie haben es vielleicht heute Morgen mitbekommen, das Statistische Bundesamt hat eine Umfrage dazu veröffentlicht. Und für viele Menschen ist Beamtensprech und Amtsdeutsch einfach sehr unverständlich. Und es gab Umfragen schon 2015 und 2017. Bisher hat sich da nicht viel getan. Muss das so sein?
Also ich muss gestehen, ich habe kürzlich einen Gesetzestext, der mich selbst betraf, gelesen und ihn nicht verstanden. Dann habe ich ihn meiner 17-jährigen Tochter gezeigt und sie gefragt, ob sie das erklären könnte, weil sie glaubte, alles erklären zu können, was man gedruckt liest. Und sie hat dann 10 Minuten sich damit beschäftigt und ihn mir dann wortlos zurückgegeben. Er war nicht verständlich.
Aber wenn Sie schon überfordert sind und die meisten Menschen rufen dann beim Amt an und versuchen sich zu informieren, das kostet natürlich auch wieder Zeit, Personal ist knapp, steht man sich dadurch nicht selbst im Weg?
Ich bewundere unsere Verwaltung, wo häufig die Frauen und Männer sitzen, die solch einen Gesetzestext, mit dem sie sich tagtäglich beschäftigen, dann auch wirklich verstehen und erläutern können. Der Traum, Gesetzessprache allgemeinverständlich zu machen, der ist eine große regulative Idee, ein Ziel, lässt sich im Alltag aber kaum durchsetzen, weil Sie müssen, wenn Sie als Gesetzgeber in der Welt des Rechts etwas verändern, müssen Sie wissen, was schon alles als Gesetzesrecht gilt, darauf Bezug nehmen und es muss verstanden werden von Fachleuten. Und dann liest man das als Bürger und ist nicht drin in diesem System und kann das nicht verstehen.
Eins gehört. SWR 1.